Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, wann warst du das letzte Mal im Supermarkt einkaufen?
Fangfrage. Fangfrage.
Geht mal also ein Urs überhaupt noch im Supermarkt einkaufen?
Ja, komm. Wann war ich denn das letzte Mal im Supermarkt? Am Samstag?
Am Samstag, sehr gut. Ich finde nämlich, im Supermarkt gibt es eine Sache, die erinnert mich ganz stark an die EU-Taxonomie. Und jetzt guckst du mich noch so ein bisschen fragend an. Da gibt es nämlich diese Lebensmittelampeln. Ich weiß nicht, ob du die kennst auf den Produkten bestimmt.
Den Nutri-Score.
Den Nutri-Score, genau. Von A bis E oder was das ist. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz ähnliches Prinzip wie die EU-Taxonomie. Man versucht, möglichst einfach für den Nutzer was in eine Kennzahl reinzupressen. Und irgendwie ist es dann doch nicht ganz so einfach. Und da kommen dann manchmal kuriose Sachen raus, wie zum Beispiel die Schokoflakes, die dann plötzlich einen Nutri-Score A haben. Und man muss so ein bisschen im Hintergrund wissen, was bedeutet das eigentlich? Ist A wirklich immer gesund oder heißt es nur, es ist halt in irgendeinem Aspekt besonders? Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an den Versuch, den man bei der EU-Taxonomie gemacht hat mit 3 Kennzahlen. Und so einfach, wie es dann manchmal zu scheint sein, wie auch immer, wie es ist es halt am Ende nicht. Ne? Mhm. Das erinnert mich ein bisschen dran.
Interessanter Vergleich.
Findest du nicht?
Also ich denke gerade noch drüber nach, ob wir das gut sind oder nicht. Ja, spannend. Ja, doch, irgendwie hat's was, ja. Also ich glaube, dass man ohne dass man weiß, was dahinter steckt, eigentlich gar keine Aussage da treffen kann. Nee,
genau.
Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich habe letztens mal auf diese blöde Ampel da geschaut und das war irgendwie total irrittierend, weil das war das ungesündeste Zeug, so Schokoflakes oder sowas. Also das war es jetzt nicht, aber sowas in der Form war es schon. Mhm. Und dann dachte ich mir, warum kann das jetzt grün sein?
Weil es halt in der Kategorie das Gesündeste ist wahrscheinlich.
Ja, oder ich glaube, die diese Parameter beurteilen und so weiter. Also, ja, kleiner Lifehack. Und
keine ungesunden Sachen essen.
Genau, keine ungesunden Sachen essen und immer drüber nachdenken, was man isst.
Das stimmt.
Genau. Und das eröffnet jetzt auch schon das heutige Thema, die Taxonomieverordnung. Das hat mich Tommy ein bisschen aus dem Konzept rausgebracht. So, und warum sprechen wir überhaupt über die Taxonomieverordnung? Naja, die Taxonomieverordnung ist Teil der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung und das war eigentlich so eins der größten Aha-Erlebnisse, ich glaube, der Kollegen und Kolleginnen, die damals bei uns mit in den Schulungen drin saßen, warum man jetzt über die Taxonomieverordnung berichten muss, ja, weil die CSRD das vorsieht.
Ja.
Man findet es jetzt nicht in den ESS-Standards direkt und die ganzen Verordnungen, die man dafür braucht, aber da gibt es einen Verweis. So, und dieser Verweis eröffnet dann, dass alle Unternehmen die Taxonomieverordnung berichten müssen. So, und jetzt, Tobi, ich glaube am 20. November oder sowas kam ein neuer Q&A raus von der EFRAG. Das ist auch immer sehr empfehlenswert.
Mhm. Ja.
Oder von der EU-Kommission. Ich glaube, es war von der EU-Kommission, wenn es die Taxonomieverordnung ist. So, und zwar zur Frage, müssen Vorjahresangaben angegeben werden oder nicht?
Weiß ich. Jawohl, habe ich gelesen.
Hast du gelesen?
Müssen sie nicht.
Das ist ja gemein. Ich das echt gelesen?
Ja, die Überschrift.
Ah, okay, weil das war nämlich, ich glaube, Frage 158 oder sowas.
Ich hatte tatsächlich einen Artikel gelesen, wo darauf hingewiesen wurde, genau, dass das nicht zu tun ist. Was ja auch irgendwie logisch ist, wenn man es erst einmal anwendet. Aber es war im Originaltext nicht so eindeutig rauslesbar, ob man bei der Erstanwendung auch Vorjahresangaben machen muss. Ja.
Ja.
Muss man zum Glück nicht.
War eine große Diskussion im Berufsstand.
Ja, stimmt.
Also, nein, ist nicht notwendig. Die EU-Kommission sagt, nein, Vorjahresangaben müssen nicht gemacht werden, aber im zweiten Jahr der Anwendung hingegen schon wieder.
Das ist dann auch wieder logisch. Mir ist übrigens die EU-Taxonomie das erste Mal, glaube ich, begegnet. Da wusste ich noch nicht mal, dass es wirklich um die Taxonomie geht, weil es damals die Diskussion gab, die man in den Zeitungen so ein bisschen gelesen hat, wo dann die große Überschrift war, EU erklärt Atomkraft für nachhaltig. Und dann denkt man so, ja gut, was ist das jetzt? Aber es war genau diese Diskussion, weil wir werden nachher lernen, dass die EU in einem großen Katalog gewisse Tätigkeiten als nachhaltig definiert hat. Und da kam ja in einem politischen Deal, wie es so oft dann halt ist, doch noch die Atomkraft rein. Und das war dann irgendwie eine Schlagzeile, die es auch mal in die Bild-Zeitung geschafft hat.
Das ist direkt geoutet, Tobi.
Insofern hat auch mal die EU-Taxonomie zu einem Beitrag in der Bild-Zeitung geführt.
Sehr gut. Ja, nur, dass sie es halt nicht drunter geschrieben haben, sonst hätten sie wenigstens Leute verstanden oder hätten sich gelesen. Genau. Schöner. Ist jetzt nicht so sexy. Naja, aber Tobi hat es eigentlich schon angesprochen. Es geht im Kern darum, seine komplette Wirtschaftstätigkeit zu klassifizieren. Mhm. Nichts anderes. Es geht nicht darum, grün zu werden, sondern es geht darum, zu sagen, was für Wirtschaftstätigkeiten habe ich und sind die laut Vorgaben der EU grün, grau oder
schwarz.
Ja, schwarz, ein bisschen hart, aber nicht. Halt nicht relevant.
Genau. Und warum kamen wir jetzt vorher auf diese Ampel, auf den Nutri-Score? Weil das Ganze wird versucht, in drei Kennzahlen messbar zu machen irgendwie. Ja, wir schauen uns am Ende dann Prozentverhältnisse im Umsatz, im CapEx und im OPEX an und versuchen dann über diese drei Kennzahlen darzustellen, wie nachhaltig vermeintlich ein Unternehmen ist oder eben nicht.
Genau. So, und wie funktioniert das ganze System? Naja, man beurteilt im ersten Schritt die Taxonomiefähigkeit. Wann ist etwas fähig? Na, wenn die Wirtschaftstätigkeit eins dieser sechs Ziele, die die EU-Kommission vorgegeben hat, quasi förderlich ist. Das ist dann Klimaschutz, Klimawandel, Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, Stärkung der Kreislaufwirtschaft, Verringerung der Umweltverschmutzung und Schutz der biologischen Vielfalt.
Ja, die sollten euch jetzt bekannt vorkommen, weil die bei den ESS relativ ähnlich auch schon auftauchen.
Genau, also man sieht, da gibt es schon jetzt Übereinstimmung. Jetzt kann man sich fragen, hey, warum sind das sechs Ziele und in den ESS sind es aber nur fünf Standards? Ja, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel haben die ESS in einem Standard in dem ESS E1 abgefespert und die anderen haben dann jeweils einen eigenen. So, und wenn eine der Wirtschaftstätigkeiten darunter fällt, das heißt von der EU-Kommission entsprechend definiert wurden, dann geht es eben weiter, die technischen Bewertungskriterien und die Do-Not-Significant-Harm-Kriterien zu beurteilen. Was heißt das? Naja, man muss ja gucken, dass diese Wirtschaftstätigkeit einerseits gewissen technischen Vorgaben entspricht. Wir werden nachher kurz darauf zu sprechen kommen, was das bedeutet. Und andererseits darf es jetzt nicht ein anderes EU-Umweltziel quasi schädigen. Mhm. Also wir sagen zum Beispiel, ein Wasserkraftwerk wäre grün, aber durch das Begradigen der Flüsse wird irgendwie die biologische Vielfalt eingeschränkt, dann schädigt es quasi in einem anderen Ziel und damit ist es dann nicht mehr taxonomiekonform und das prüft man damit an. Ab. Und ganz zum Schluss kommt das Thema Mindestschutz. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man sich immer mit diesen Taxonomieverordnungen auseinandersetzt. Mhm. So ging es mir am Anfang, wahrscheinlich geht es allen anderen nicht so, aber so ging es mir. Das sind so viel Informationen, so viel kleine Regelungen, so viel Detailliertheit. So, und dann kommt ganz am Ende ja noch das Thema Mindestschutz, dann springt man da immer so schnell rüber. Tatsächlich ist es aber entscheidend, weil beim Mindestschutz, würde ich sagen, haben viele Unternehmen Probleme. Das heißt, um die Konformität zu prüfen, kann man ja auch hinten anfangen. Wenn die keinen entsprechenden Due Diligence-Prozess oder sonstige Regelungen haben, ist eigentlich die Konformität auch schon raus. Mhm. Und dann kann man es nach der Identifikation der relevanten Wirtschaftstätigkeit auch direkt sein lassen.
Ja, genau. So, jetzt gehen wir es nochmal Schritt für Schritt detailliert durch. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Wie müsst ihr euch eigentlich die EU-Taxonomie-Verordnung vorstellen? Letztendlich ist das wirklich ein langer Katalog mit Wirtschaftstätigkeiten, die sehr technisch beschrieben sind. Ja. Und letztendlich geht man Wirtschaftstätigkeit für Wirtschaftstätigkeit durch und versucht technisch abzuprüfen, ob sie eben die Mindestanforderungen erfüllen oder nicht. Und dazu würde ich dann im ersten Schritt, um die Taxonomiefähigkeit zu bewerten, mir erstmal überlegen, welche Wirtschaftstätigkeiten hat denn mein Mandant? Ja, da fängt man vielleicht ganz, ganz einfach an und überlegt sich mal, was für Umsatzerlöse hat der eigentlich? Was ist so seine grundsätzliche Wirtschaftstätigkeit? Aber man muss da noch ein bisschen weiterdenken, auch an manche Dinge, wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Ja, wenn ich jetzt weiß, wenn ich jeden Morgen beim Mandanten reinlaufe und irgendwie sehe, das sind auf dem Dach Photovoltaikanlagen, kann ich Mandant auch mal sagen, ja, Photovoltaikanlagen müsst ihr euch auch anschauen. Die können nämlich auch taxonomiefähig und vielleicht auch konform sein. Am Ende. Und so gehe ich eben dann 250 Wirtschaftstätigkeiten durch und überlege mir bei jeder Tätigkeit, trifft die jetzt zu auf den Mandanten oder der Mandant überlegt sich es erstmal, trifft die auf mich zu oder nicht. Das ist eigentlich der erste, wahrscheinlich recht trockene Schritt.
Ja, finde ich ganz spannend, wie du es gesagt hast. Das ist nämlich auch meines Erachtens total richtig, so rumzumachen, dass ich mir erstmal überlege, was für Wirtschaftstätigkeiten hat überhaupt der Mandant und dann gehe ich danach einmal durch diese lange Liste durch und überlegen wir dann, okay, gibt es noch weitere Wirtschaftstätigkeiten oder habe ich vielleicht eine doch falsch tituliert? Weil die sind schon sehr, sehr, sehr genau beschrieben. Ja. Also da ist wirklich explizit geregelt, was eine Wirtschaftstätigkeit ist und was nicht. Auch wenn es im ersten, ich sag mal, es gibt immer eine Überschrift und dann gibt es eine Beschreibung zu dieser Überschrift, wenn es in der ersten Überschrift vielleicht nicht so wirklich ersichtlich ist und man denken würde, ja, okay, ich gehöre da eigentlich grundsätzlich darunter, lies mal die Beschreibung und dann wirst du ziemlich schnell feststellen, nicht, ist nicht drin. Ja, also schon sehr, sehr genau definiert, was.
Wir werden uns im zweiten Schritt bei Konformität, bei den technischen Bewertungskriterien sehen, aber auch schon in diesem Schritt, die Anforderungen sind doch relativ hoch. Ja, der Katalog ist schon jetzt nicht komplett groß und für alle offen gehalten, sondern ja, wie Urs gerade gesagt hat, man muss wirklich sehr genau lesen und oft fällt man einfach raus mit seiner Wirtschaftstätigkeit. was ja. dann halt so ist.
Also was wir mal gemacht haben, das ist auch total empfehlenswert, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, sich mal die Wirtschaftstätigkeiten in den Excel zu ziehen, also Beschreibung und diese übergeordneten Positionen. Und das ist nämlich ein gutes Filtermedium, um einfach mal durchzugeben zu Mandanten, sagen, hier ist das Excel, beginn doch mal, markier doch mal die Zahlen, die für dich relevant sind und welche nicht, und dann besprechen wir es im nächsten Schritt mal gemeinsam.
Ja, und da fallen viele Kategorien dann auch gleich raus, weil wenn ihr halt Maschinenbauer habt, dann werdet ihr beim Thema Land- und Forstwirtschaft schon mal einen großen Teil rausfiltern können.
Genau, das geht dann ruckzuck. Und das, ich glaube, das sollte auch so ein bisschen das ganze Thema framen. Die Taxonomieverordnung ist unglaublich detailliert und unglaublich groß und da steht sehr viel drin, aber es ist nicht komplex.
Nein.
Ja, es ist einfach ein stumpfes Abarbeiten. Ja, es ist sehr zeitaufwendig, aber es ist einfach ein stumpfes Abarbeiten, muss man sich halt damit beschäftigen und muss sich dann schauen, was trifft für mich zu oder für den Mandanten und was nicht.
Genau. Gut, jetzt haben wir das erste Sieb sozusagen durchstoßen und sind in der Taxonomiefähigkeit gelandet. Wir haben jetzt identifiziert, welche unserer Wirtschaftstätigkeiten im Katalog der Verordnung überhaupt drinstehen. Dann dürfen wir jetzt uns endlich den technischen Bewertungskriterien widmen. Und da wird es für uns Wirtschaftsprüfer teilweise ganz schön hart,
ja.
finde ich. Weil ja, da stehen halt wirklich technische Daten drin. Wir haben mal ein Beispiel rausgesucht, das lese ich jetzt einfach mal so vor und ihr dürft euch dann überlegen, ob ihr das prüfen könnt oder nicht. Das Treibhauspotenzial, GWP, der Kältemittel, die im Kühlsystem des Rechenzentrums verwendet werden, darf den Wert 675 nicht überschreiten.
Hart
dran, oder?
Schön, oder?
Passt.
Also jetzt läufst du hin, stellt man sich den vor wie bei einer Tankstelle, da gibt es auch immer so Öl, ja, WD-40 oder keine Ahnung, ja, da kenne ich jetzt wenig aus, bin ich echt immer lost, wenn ich da Öl kaufen muss.
Ja.
Und dann läufst du da hin, guckst dir den Container an und guckst halt, ob 675 draufsteht oder halt mehr oder weniger.
Ja.
So wird man das prüfen müssen oder man muss sich eine Bescheinigung holen oder sowas. Und das gilt zur Wirtschaftstätigkeit, Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeit. Also man sieht, das ist wirklich schon sehr detailliert beschrieben, was da drin steht. Und das ist nur ein kleiner Auszug davon, das ist noch deutlich mehr.
Ja. Ja, und auch bei der Produktion von Stahl oder Ähnlichem, da geht es dann natürlich um CO2-Ausstoß, der irgendwie ausgelöst wird. Und also sehr viele Mengeneinheiten, die jetzt einfach nicht unbedingt Euros sind, die wir halt oft kennen, oder Mitarbeiteranzahl, sondern wirklich technische Mengenangaben, mit denen man sich dann beschäftigen muss, wo man auch Input vom Mandanten braucht, ja, und sich mit dem Prozess so ein bisschen beschäftigen muss, woher weiß der das? Und dann ja Bescheinigung auch einholen muss, ganz klar.
Und spannend ist es, das macht man nicht nur für die innerdeutschen Unternehmen,
oh ja. Ja,
für unsere Hörer, wie wir letztes Mal festgestellt haben. Nee, beim nächsten Mal. Nee, wird die Folge nach unserer Weihnachtsfolge oder vor unserer Weihnachtsfolge?
Jetzt wird es eine Zeitreise. Die nach, Folge oder? Wird danach. Ja, okay. Wir haben schon darüber gesprochen.
Okay, also wie wir beim nächsten Mal, letzten Mal festgestellt haben.
Vorletzten Mal wahrscheinlich oder so, aber egal.
Egal. Ist Deutschland denn doch unser größter Hörermarkt? Und das betrifft eben nicht nur die deutschen Unternehmen, sondern weltweit. So, wenn ich jetzt in die Prüfung einsteige von diesen grünen Wirtschaftstätigkeiten, also sind wir erstmal grau, ist es fähig. So, dann muss ich gucken, ist es wirklich grün? Dann muss ich auch im Zweifel in China nachfragen, lieber Chinese, welche Kältemittel verwendest du denn in deinen Serverräumen? Und da merkt man schon, oha, das ist eben eine Komplexität und eine feine Detailliertheit, das wird ganz schön schwer.
Ja.
So, und dann kommt die große Frage, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen gewissen Konsolidierungskreis und der hat jetzt gewisse Serverstandorte, muss ich mir jetzt alle anschauen oder reicht es für die Wesentlichen, das anzuschauen, um es dann hochzurechnen? Also da merkt man, das wird schon ziemlich schnell sehr komplex. Ja? Und diese technischen Bewertungskriterien sind immer so hart ausgelegt, dass man eigentlich alle angucken muss. Ja, weil jeder Server ist halt oder jedes Datenzentrum ist ja anders.
Ja, ja. Und ja, wenn man so nachliest bei einzelnen Kriterien, hat man auch schon oft gehört, erstens, es geht wirklich über die, ich sag mal, über die gesetzlichen Mindestanforderungen, die es aus anderen Gesetzen bisher gibt, hinaus teilweise. Und es ist schon so gesetzt, dass es ja die Top-Notch-Technologie oft trifft. Also, dass man nicht einfach so in die Konformität reinrutscht, sondern das sind wirklich hohe technische Hürden teilweise, die da zu überschreiten sind. Sodass man in vielen Fällen wahrscheinlich aus diesen technischen Bewertungskriterien einfach rausfliegen wird. Ja, definitiv.
Ja, glaube ich auch. Oder, und das wird wahrscheinlich auch der pragmatische Ansatz sein, man beginnt mit der Fähigkeit, und dann wird man auch die eine oder andere Stelle nutzen wollen würden, um einen Zoll pro Stelle zu identifizieren.
Ja.
Ja, wenn ich keine Informationen einholen kann, dann kann ich halt auch nicht konform sein.
Absolut.
Ja. So. Und dann kann ich mich über die Jahre hinweg ranrobben. Das heißt aber auch wiederum, wenn wir jetzt mal an ein Package denken vom Mandanten, das muss man ja alles mit abfragen.
Ja.
Das reicht nicht nur aus, sag mir mal bitte, wie viel Umsatz machst du damit, sondern ich muss das ja alles abfragen. Mhm. So, wenn ich es irgendwie bottom-up mache, wenn ich top-down mache, muss ich irgendwie von oben einen Finger drauf haben, dass ich sage, okay, ich kann nur irgendwelche Datencenter verwenden, die halt diese Anforderungen erfüllen, wenn ich grüne Umsätze oder grüne CapEx haben will. Das ist schon echt sehr, sehr spannend, tatsächlich.
Gut, jetzt sag mal, wir haben die technischen Bewertungskriterien erfüllt. Wir haben unsere Kühlmittel mit einem Wert von 675 erreicht. Jetzt müssen wir die nächste Stufe prüfen. Do no oder do not significant harm. Wir müssen also überprüfen, ja, wir fördern irgendwie eines der Ziele, schädigen wir vielleicht ein anderes und hoffentlich schädigen wir kein anderes. Und ja, auch da ist es relativ einfach. Wir gucken in die Wirtschaftstätigkeit, gucken eine Spalte weiter unten, heißt die technischen Bewertungskriterien. Und dann steht da in der Tabelle ganz klar, für welche anderen Ziele, die gefährdet sein können, welche Anforderungen gegeben sein müssen. Auch da zitiere ich einfach mal einen schönen Satz. Zum Beispiel für die Kreislaufwirtschaft findet sich da, die verwendeten Geräte entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG an Server- und Datenspeicherprodukte. Und es liegt ein Abfallbewirtschaftungsplan vor, der das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten in größtmöglichem Umfang am Ende ihrer Lebensdauer gewährleistet, unter anderem durch vertragliche Vereinbarungen mit Recyclingpartnern, Berücksichtigungen in Finanzprognosen oder offizielle Projektdokumentation.
Toll. Das heißt, und das ist auch ganz typisch für diese Taxonomieverordnung, es gibt sehr viele Verweise auf andere Richtlinien, oder es gibt sehr viele Verweise auf zum Beispiel NACE-Codes, also andere Parameter, die man dann wiederum nachschlagen kann. Also es sind nicht nur die mehreren hundert Seiten Taxonomieverordnung, die man durcharbeiten kann, sondern man beginnt sich dann eben durchzuhangeln und weiter durchzuschauen. Und wie hat der Kollege vor kurzem mal gesagt, er hätte noch nie so viel in seiner Prüferkarriere gegoogelt, wie im Rahmen dieser Taxonomieverordnung. Und ja, da muss man schon auch echt irgendwie auf Zack und irgendwie dranbleiben, damit man da nicht abgehängt wird.
Und vor allem sind diese EU-Richtlinien ja dafür bekannt, dass man sie so einfach immer findet im Internet, mit einfachem Googlen und da überhaupt nicht gucken muss, ist es jetzt wirklich die letzte Version, die man findet und so weiter. Also ja, man muss da sehr genau gucken, in welche Richtlinie man sich dann reinhangeln muss.
So, und wenn man damit durch ist, dann hat man quasi schon mal zwei Haken gemacht. Also technische Bewertungskriterien sind erfüllt, die Do Not Significant Harm sind auch mal quasi nicht vorhanden, also sind erfüllt. Wir haben jetzt keine Schädigung von anderen Zielen. Dann kommen wir auf diese Minimum Safeguards Regelung, auf die wir schon mal gesprochen haben. So, und die gliedern sich im Wesentlichen in vier Teile auf. Einmal Menschenrechte, inklusive Arbeitsrechte. Das kommt jedem bekannt vor, insbesondere im Zusammenhang mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, wie hat er gesagt, das muss weg.
Das muss weg.
Ja. genau, ist nicht weg tatsächlich.
Ja. Aber er wollte es noch wegmachen, hat es aber nicht mehr wegmachen dürfen offensichtlich.
Nee. Das zweite ist dann Besteuerung, also dass man eben entsprechend ordentlich Steuern zahlt, so wie es halt die jeweiligen Länder vorsehen. Fairer Wettbewerb und Korruption. So, und ich glaube, das größte Thema in diesem Vierklang ist das Thema Menschenrechte, weil man dafür einen HR-Due-Diligence-Prozess braucht. Ja, also man muss Risiken identifizieren, man muss sie beurteilen, man muss sie adressieren und so weiter. Man sagt auch, wenn man das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eingehalten hat, dann hat man da einen Haken dran. Ja, aber ich sag mal, die meisten mittelständischen Unternehmen haben da gar nichts. Und das ist dann schon relevant, wenn man jetzt wiederum sich überlegt auf das Zitat, das muss weg und das kommt über eine andere Verordnung dann wieder rein. Schwierig.
Ja,
also man wird da nicht drum rumkommen. Man muss da sich jetzt schon mal überlegen, wie gehe ich damit um, wenn ich taxonomiekonforme Umsätze, CapEx oder OPEX haben will. Wenn ich das nicht haben will, kann ich es daran scheitern lassen. Wenn ich es nicht habe, dann ist es halt nicht konform. Punkt.
Genau. Und wir haben vorhin gesagt, eigentlich ist es in der Liste der dritte Punkt. Wir haben es jetzt auch als letztes behandelt. Aber aus dem Grund sollte man da am Anfang mal kurz drüber nachdenken. Ja, weil man dann auch weiß, wie viel Hirnschmalz man in den Rest noch wirklich reinstecken muss. Deswegen sollte man diese Minimum Safeguards, diese Mindeststandards einmal überprüfen. Und wenn es eben diesen DD-Prozess an dieser Stelle überhaupt nicht gibt, dann ist es so.
Ja. Es gibt noch eine zweite Sollbruchstelle, eine größere. Und zwar die Klimarisiko.
Oh ja.
Da gibt es eine Szenarioanalyse, die man durchführen muss.
Genau.
Und ich glaube, sie heißt Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse oder
schönes
sowas.
Wort, ja.
Soll man nachlesen. Ich glaube, sowas in die Richtung. Naja, schlussendlich, was muss man da machen? Ich muss eine Klimarisikoanalyse für die Standorte durchführen, die diese potenziellen Grünwirtschaftstätigkeiten ausführen. Ja? Das heißt, ich muss gucken, gibt es da irgendwelche Risiken aus Hochwasser und so weiter oder Feuer oder Dürre. Und ohne diese Klimarisikoanalyse ist es bei ganz vielen Wirtschaftstätigkeiten so, dass ich eben keine konformen Umsätze hinbekomme. Das heißt, wenn mir die fehlt, kann ich ziemlich schnell anschauen, wird in der entsprechenden Do Not Significant Harm-Liste, wird da auf diese Anlage verwiesen. Und falls ja und ich habe keine, kann ich direkt einen Minus hinten dran schreiben, das hat sich erledigt.
Ja, das stimmt.
Also sehr relevant. Minimum Safeguards und diese Klimarisikoanalyse. Okay.
Gut.
So, und jetzt nehmen wir an, Tobi, wir hätten die Haken dran. Wir haben wir haben erstmal fähige und wir haben konforme Wirtschaftstätigkeiten. Was macht man jetzt?
Sehr gut. Jetzt rechnen wir. Und jetzt wird es wieder ein bisschen angenehmer für uns als Wirtschaftsprüfer, weil wir kommen zurück in die Welt der Zahlen. Denn wir haben ja vorhin kennengelernt, drei Kennzahlen sollen da am Ende so ein bisschen rauskommen. Einmal der Umsatz, einmal OPEX und einmal CAPEX. Jetzt beginnen wir mal mit Umsatz. Das ist wahrscheinlich die verständlichste Quote, die man da berechnet. Jetzt schauen wir nämlich einmal in die G&V. Schauen, wie viel Umsatzerlöse haben wir im Geschäftsjahr denn gemacht. Und nehmen die Zahl dann in den Nenner. Du guckst mich kritisch an.
Nee.
Okay.
Ich habe gerade ein saures Gummibärchen gegessen.
Du hast versucht, leise ein Gummibärchen zu essen. Jetzt habe ich dich verraten. Sorry. Also wir nehmen die Umsatzerlöse aus der G&V in den Nenner und zählen dann zusammen, welche Umsatzerlöse denn taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten zuzuordnen ist und schreiben ganz stupide diese Zahl in den Zähler. So, jetzt kommt natürlich aber schon ein bisschen die Schwierigkeit, um diesen Zähler benennen zu können und bemessen zu können, müssen wir überhaupt wissen, wie viel Umsatz denn den taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten zuzuordnen ist. Ja, und da kann natürlich der Teufel dann sehr im Detail liegen, weil wir irgendwie in der Lage sein müssen, unsere Umsatzerlöse zuzumappen. Das kann im Optimalfall darüber schon recht einfach funktionieren, dass wir einen ordentlichen Kontenrahmen haben, ja, wo wir einfach über die Konten einzelne Wirtschaftstätigkeiten abgebildet haben. Das kann aber auch sein, ich habe ein Umsatzerlöskonto, habe da alles drauf gebucht. Ja, dann darf ich jetzt mal, weiß ich nicht, Buchung für Buchung durchgehen oder muss mir irgendwie überlegen, wie ich diese Umsatzerlöse zerlegen kann.
Ja. Gut aufgepasst, Tobi.
Danke.
Nee, das ist wirklich entscheidend für den Erfolg dieser Kennziffer. Denn was ist denn die Alternative? Ich meine, jeder hat schon mal Umsatzerlöse geprüft. Man weiß, das sind mehrere tausend Transaktionen auf diesen Umsatzkonten.
Hoffentlich, sonst habe ich ein Problem.
Genau, sonst, außer man bucht einfach mal 20 Millionen. Auch das ist nicht, auch das gibt's. Genau, dann müsste ich ja jede einzelne Transaktion durchgehen und müsste sagen, grün, grau, nichts, grün, grau, nichts, grün, 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 nichts, nichts, nichts. So, und da wird das natürlich wahnsinnig. Ja. Das wird man am Anfang machen. Ja, oder man wird es vielleicht über Debitoren versuchen und den Umsatz erlösen, aber da wird man nicht weit kommen. Das heißt, man wird es technisch umsetzen müssen. Man muss einen entsprechenden Kontenrahmen ausweisen beziehungsweise anlegen, den ich die Umsätze entsprechend ausweisen kann. So, und jeder, der ein bisschen sich tiefer mit diesen ganzen IT-Systemen beschäftigt, wird dann schnell feststellen, es reicht nicht ein Kontenrahmen aus, sondern man muss die Umsatzsteuerung dann entsprechend adjustieren. Das heißt, wenn man gewisse Umsätze macht, dann muss man das eigentlich in der Eingabemaske dann flaggen, dass die dann halt separat gebucht werden. Denn, das ist nämlich auch spannend, wenn man Umsatzerlös bucht, jetzt nehmen wir einfach mal Debitor A an und ich mache mit dem grüne und graue Umsätze, ja, dann buche ich ja einmal Forderungen an Umsatzerlöse. Aber ich sage ja nicht, davon 20% grün, davon 80% grau. Das heißt, man wird auch diese Umsatztransaktion ausplitten müssen. Und da sieht man jetzt schon, wie schnell das ins Detail geht und wie schwer das dann wird, das wieder rauszufummeln. Deswegen ganz klare Empfehlung, wenn ihr den Mandanten prüferisch begleitet oder beratet im besseren Fall, da ist es nämlich dann auch wirklich dann auch kein Problem und erlaubt, das muss man ein bisschen aufpassen. Schaut, dass ihr die Prozesse so implementiert, dass diese Zahlen rauskommen können in irgendeiner Art und Weise. Und dass der da befähigt wird, dass diese Zahl weitestgehend automatisiert rauszuholen. Denn man darf wiederum nicht vergessen, das zählt auch für den gesamten Konzern.
Das stimmt, ja.
So, und jeder weiß, in so einem Konzern ist es natürlich noch viel komplexer, weil nicht jeder hat das gleiche ERP-System und also es ist ein richtiges Drama, sagen wir mal, für den deutschen Mittelstand. Ich habe jetzt extra die Anführungszeichen in die Luft gezeichnet. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Da muss man schon aufpassen, dass man das sauber aufsetzt.
Ja, definitiv.
Muss ja auch prüfbar bleiben.
Da, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch in eurem Interesse, da den Mandanten dahin zu bewegen, weil irgendwie müsst ihr es auch prüfen und gucken können, ja, wo kommen die Umsatzerlöse her und wo sind sie zuzuordnen. Es gibt noch eine Kleinigkeit zu beachten. Es gibt noch taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten, die nur deswegen taxonomiekonform sind, weil sie dem Umweltziel der Anpassung an den Klimawandel irgendwie zuträglich sind. Ja, das ist eine spezielle Kategorie, die es dann in dem Katalog gibt. Die darf man hier aber nicht mit in den Zähler reinnehmen, sondern die muss man abziehen. Also wenn es solche Katalogtätigkeiten gibt, die dann bei eurem Mandanten zutreffen, müsst ihr dann denken, hier müsst ihr noch was abziehen, dürft nicht die kompletten taxonomiekonformen Umsatzerlöse reinbeziehen. Und dann ist es noch so, wenn ihr die Grafiken dazu lest, dann wird da immer von IAS 1.82a Umsatzerlösdefinition gesprochen. Jetzt müsst ihr keine Angst haben, dass euer mittelständischer Mandant plötzlich IFRS anwenden muss. Ja, vielleicht hofft er auch drauf und ihr könnt vielleicht noch irgendwie
Zusatzgeschäft.
Nein, natürlich nicht. Das bezieht sich international auf die IFRS und IAS. Die HGB-Größe ist hier natürlich die dann anzuwenden ist.
Ja. Okay, so. Und das war die Umsatz.
Das war die vermeintlich einfachste Kennzahl der drei.
Genau. Also was da auch wichtig ist, ist, es muss abstimmbar sein. Ja. Kurzer Disclaimer. Das Ganze, die ganze Berichterstattung hat eine ganz fest definierte Form, wie es aussehen muss. Mhm. Da gibt es eine Tabelle, die ist nicht schön, aber die muss genauso aussehen. Das ist auch kein Wahlrecht, sondern die muss genauso aussehen. Und diese Zahl, die da unten steht, die muss halt nur mal abstimmbar sein zur GNV, sonst wird es blöd. Deswegen ist auch der WP super geeignet dafür. Und was jetzt mal
mit hässlichen Tabellen kann umgehen, meinst du?
Oder? Definitiv. Und es wird jetzt super spannend werden. Ja. Tatsächlich, mal drüber nachdenken, was macht man denn mit falsch abgegrenzten Umsatzerlösen?
Ja, stimmt.
Wenn man jetzt einen Cut-Off-Fehler hat und das sind jetzt grüne oder graue Umsätze. Oder der Mandant fängt an, durch Cut-Off-Fehler die Kennzahlen ins Positive zu verschieben oder irgendwie was.
Ganz neue Fraud-Risiken, die da entstehen. Ja,
ja, das ist echt spannend. Da muss man mal drüber nachdenken, was dann die Konsequenz darüber ist. Ja. Viele werden gar nicht auf die Idee kommen, weil sie gar nicht den Zusammenhang so direkt auf dem Schirm haben. Aber deswegen auch da immer ein bisschen Auge drauf halten, gerade wenn man die Umsatzerlöse prüft, haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, dass man das Cut-Off-Thema dann vielleicht auch gerade mit diesen Quoten nochmal in Betracht zieht, dass es da keine Verschiebung gibt.
Und ihr merkt euch, merkt jetzt, wir haben euch ein bisschen angelogen, es sind leider am Ende doch nicht drei Zahlen, die da berichtet werden, sondern es sind halt lange Tabellen, die auch nicht sonderlich verständlich sind. Da gibt es auch irgendwelche ausgeschwärzten Felder, die irgendwann mal relevant waren, die man dann einfach wohl in irgendeiner Version mal mit einem schwarzen Feld überschrieben hat, weil sie nicht mehr relevant waren. Es sieht wirklich nicht schön aus, aber gut, es sind halt Tabellen.
Ja, auch verfügbar online kann man sich runterladen. Ja. So, und neben dem Umsatz gibt es eine zweite Größe, CapEx. Und wie berechnet sich die? Die ist ein bisschen leichter. Man nimmt einfach alle Ausgaben, Investitionsausgaben, Stichwort Anlagespiegel, die Zugänge. So, und davon nimmt man dann die, die diesen grünen Wirtschaftstätigkeiten zugeordnet werden können. Zum Beispiel, ich investiere in eine Photovoltaikanlage, dann ist es vermutlich grün, müssen wir dann nochmal genau die technischen Bewertungskriterien durchlesen. Man soll es vielleicht nicht in einem Vogelschutzgebiet oder sowas, oder keine Ahnung, Vogelschutz ist falsch, aber ein Landschaftsschutzgebiet installieren und irgendwelche Risiken dadurch kaputt oder irgendwelche Landschaften kaputt machen. Und die teile ich dann durcheinander. Ja. Jetzt gibt es nur eine Besonderheit, und zwar taxonomiekonformer CapEx setzt sich aus vier Positionen zusammen. Das ist einmal der Wirtschaftstätigkeiten. CapEx ist quasi das, was das berichtende Unternehmen hat. Ja, dann gibt es den CapEx-Plan, das heißt zukünftige Investitionen, zukünftige konforme Wirtschaftstätigkeiten, die ich jetzt schon investiere, darf ich auch berücksichtigen. Dann gibt es den Output- und Maßnahmen-CapEx, das ist quasi eine Ebene tiefer auf Lieferantenebene, wenn der quasi in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeit investiert.
Also ich investiere in was, wo der Lieferant dann entsprechend grüne Tätigkeiten hat.
Genau, also ich zwinge jetzt dich, Tobi, dass du eine Photovoltaikanlage drauf installierst, dann kann ich mir das auch zurechnen. Und dann gibt es den Anpassungs-CapEx, das ist quasi das, was ich dafür ausgebe, um mich an den Klimawandel anzupassen. Ich habe mal ein Beispiel aufgeschrieben, Hochwasserschutzwand zum Beispiel. Das sind dann alles diese CapEx-Positionen, die ich damit einbeziehen kann. Das heißt, reine Betrachtung des Anlagespiegels ist nicht ausreichend.
Ja.
Ja, aber es ist ein sehr guter Startpunkt.
Das stimmt.
Und ich habe mal ein paar Taxonomieberichte durchgelesen und dieser, insbesondere dieser Lieferanten-CapEx, den habe ich noch nirgends gelesen. Also entweder sie verstecken es oder sie sagen es nicht wirklich offensichtlich oder er wird einfach nicht berichtet, weil man auch diese Informationen schlussendlich gar nicht hat.
Ja.
Weil wir hatten es ja vorhin davon mit diesem Kältemittel. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlegen muss und ich muss meinen Lieferanten bitten, mir zu sagen, ob er jetzt die 675 überschreitet oder nicht, schwierig.
Ja, vor allem, wenn er halt irgendwo weit entfernt in der Welt sitzt.
Ja.
Genau.
Okay, das war's, glaube ich, zum CapEx, oder?
Ja, dann haben wir noch die dritte, die OPEX.
Das ist die schönste.
Das ist die schönste und hier steht handschriftlich auf der Folie, die ich vor mir habe, in Anführungszeichen, schwierigste KPI.
Schöne Handschrift, gell?
Schöne Handschrift. Und da kann man so ein bisschen sagen, die ist deswegen vielleicht ein bisschen weniger relevant, weil da gewisse wirtschaftliche Überlegungen in die Ermittlung mit einfließen dürfen. Das heißt, ich kann hier unter Beachtung einer gewissen Wesentlichkeit auch als Ersteller irgendwann sagen, so, jetzt ist es zu schwierig, die zu ermitteln, ich komme nicht weiter, dann lass muss sein, so nach dem Motto, ganz lapidar gesagt. Das heißt, hier ist die einzige Stelle, wo ich irgendwann sagen kann, weiter komme ich nicht. Vielleicht mache ich die Angabe dann nicht.
Ja, genau.
Genau. Was ist der Grundgedanke OPEX? Ich habe eben gewisse Aufwendungen, ja, die eben nicht umsatzbezogen sind oder in andere Kategorien fallen. Und auch dort muss ich mir dann überlegen, ich habe Wirtschaftstätigkeiten OPEX, ich habe einen CapEx-Plan, also irgendwelche geplanten Tätigkeiten, für die ich Ausgaben habe. Ich habe auch wieder die Output- und Maßnahmen-OPEX und ich habe das Anpassungs-OPEX, also Ausgaben, die in irgendwelche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel fließen. Gleiches Prinzip wie beim Jetzt komme ich schon selber durcheinander. CapEx. Genau, das war die andere Kennzahl.
Ja, und dann werden die OPEX genau definiert. Das ist nicht der OPEX, den wir eigentlich kennen.
Stimmt.
Sondern der ist viel klarer definiert. Das sind direkte, nicht kapitalisierte Kosten, logischerweise.
Ja.
Forschung und Entwicklung. Gebäuderenovierung, das sieht man schon. Ja, Gebäuderenovierung. Man kennt im SBA manchmal Instandhaltung und Wartung, aber da ist jetzt nicht speziell Gebäuderenovierung. Stichwort Kontenrahmen. Kurzfristige Leasingverträge, Reparatur und Wartung, auch da wieder. So, und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der täglichen Wartung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens. Man sieht hier den ganz klaren Bezug zum CapEx. So, und dann gibt's halt ein paar kritische Fälle.
Ja.
Und da kennt man eigentlich immer so eins, was sehr einprägsam ist, die Photovoltaikanlage, der Hausmeister, der die freischaufelt, ja, vom Schnee oder freimacht oder säubert. Der hat eine gewisse Anzahl seiner Stunden, die er dafür verbringt und eine gewisse Anzahl halt nicht, ja, wenn er dafür etwas anderes macht. Dann muss man den eigentlich anteilig in diesen OPEX-Bereich reinordnen. So, und jetzt herzlichen Glückwunsch.
Also die Industrie der Stoppuhren, die müsste jetzt boomen eigentlich so in den nächsten Jahren.
Genau, Arbeitszeiterfassung, genaue Zuordnung auf einzelne Projekte, also das ist der absolute Wahnsinn. Und das war das, was der Tobi vorhin gesagt hat. Irgendwie gibt es da Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, nicht nur irgendwie, sondern es gibt Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Und da muss man sich halt überlegen, komme ich an diese Informationen ran oder nicht.
Genau.
Und das waren die drei.
Ja, das waren die drei Kennzahlen.
Also das ganze Spielchen ist eigentlich nur dafür gedacht, drei Kennzahlen zu machen. Das ist irgendwie auch sinnvoll, weil man auch als nicht so geübter Leser ziemlich schnell sehen kann, wie grün ist ein Unternehmen. Aber wie der Tobi eingangs erzählt hat, deswegen jetzt ein bisschen jetzt nachdenken.
Macht Sinn langsam.
Ja, mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Ja, weil viele Bereiche vielleicht auch noch gar nicht so in diesen Wirtschaftstätigkeiten wirklich abgebildet sind. Es ist ja schon sehr stark von der EU vorgegeben und auch gesteuert. Aber was ganz klar ist, man kriegt es auch schon mit. Banken müssen ja auch wiederum diese KPIs wieder reporten und refinanzieren sich dadurch. Und die brauchen wiederum diese KPIs von ihren Kunden, also die potenziellen Mandanten, die wir jetzt hier sehen haben. Und die werden natürlich darauf achten, dass sie möglichst hohe grüne Umsätze haben. Sonst werden die Refinanzierungskosten höher werden. Und da merkt man schon, da fängt jetzt plötzlich an, das total Sinn zu machen. Wenn die EU wirklich ein grünes Europa haben will, dann sind das eigentlich geeignete Mittel dafür.
Das ist der Grundgedanke. Und da wird es natürlich spannend zu beobachten. Ich kann mir schon vorstellen, dass am Anfang auch viele Unternehmen halt sagen, ja gut, dann fliege ich halt raus, ja, dann habe ich dann eine niedrigere Kennzahl. Und dann ja, wird man sehen, ob der Plan so ein bisschen aufgeht, dass das halt in Kapitalkosten sich dann auch niederschlägt bei den Banken oder nicht. Und dann wird man sehen, wie wichtig und relevant diese Zahlen am Ende sein werden. Ja, ja. Definitiv.
Sehr spannendes Thema. Okay, über die Berichterstattung haben wir auch schon gesprochen. Dann sind wir durch.
Ja, ich glaube, dann sind wir durch.
Okay.
Dann haben wir noch eine Zusammenfassung. Und
ja,
die muss heute ich wahrscheinlich machen. Eigentlich du.
Eigentlich ich, oder?
Ja, du musst sie machen.
Ah, okay.
Stimmt, es gab in der letzten Folge keine Zusammenfassung. Also
hast du Glück gehabt, Tobi.
Ja.
Okay. Also, im ersten Schritt haben wir kennengelernt, oder im Eingangs der Folge, was ist überhaupt die Taxonomieverordnung und ist Teil der CSRD. Das heißt, jedes Unternehmen, was zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet ist, wird zukünftig auch über die drei Quoten Umsatz, CapEx und OPEX berichten dürfen. Es gibt die sechs Umweltziele, auf die die jeweiligen Wirtschaftstätigkeiten einzuzahlen haben. Und da muss man eben schauen, gibt es irgendwelche Kriterien, die dafür sprechen, dass es dann eben nicht mehr grün ist, das heißt nicht mehr konform und somit aus dieser Betrachtung rausfallen. Das heißt, in der ganzen Beurteilung, in der ganzen Prüfung schauen wir uns erstmal an, sind die Wirtschaftstätigkeiten fake? Ich scanne alle Wirtschaftstätigkeiten durch, lese mir die Beschreibung durch, überlege, macht das Sinn oder nicht. Und im zweiten Schritt schaue ich, sind diese Wirtschaftstätigkeiten konform, entsprechend der Taxonomieverordnung. So, wenn die Wirtschaftstätigkeit entsprechend konform sind, dann berechne ich die jeweiligen KPIs, also einmal Umsatz, einmal CapEx und einmal OPEX. Und wir haben jetzt schon festgestellt, das ist ziemlich kompliziert im Einzelfall. Da muss man genau lesen, genau betrachten, damit man eben auch versteht, ist es wirklich der jeweiligen Wirtschaftstätigkeit zuzuordnen oder nicht. So, wir haben kennengelernt gewisse Sollbruchstellen in den Minimum Safeguards, aber auch in der Klimarisikoanalyse. Und was wir dann auch noch besprochen haben, ist das Thema Berichterstattung, dass es sehr einheitlich ist, sehr stark vorgegeben. Das heißt, keine Anpassungsmöglichkeiten dieser schönen Excel-Tabellen und die muss man dann auch entsprechend ausfüllen. Jetzt habe ich dieses wirklich sehr schwierige Thema in unter einer Minute zusammengefasst.
Ich habe nicht ganz auf die Uhr geguckt, aber bestimmt.
Okay, sehr schön, super.
Dann vielen Dank, Urs. Und
ja, dir zu danken.
Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.